The Pioneer Morning Briefing mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag, der 17. August. Das Pioneer-Team kommt live in den Admiralspalast in Berlin am 31. August. Und wo seid ihr? Na dabei, hoffe ich. Unsere Special Guests sind der Trompeter Till Brönner, mit dem wir über seinen Blick als Unternehmer, als Musikunternehmer auf Deutschland werfen. Und Kevin Kühnert ist auch dabei. Wie gerecht geht es eigentlich zu in unserem Lande? Sein großes Thema. Sie und ich, wir mittendrin. Und zu den Tickets für den Admiralspalast am 31. August geht's in den Shownotes dieses Podcasts. Unter dem Zeitungstitel der New York Times steht seit 129 Jahren der Satz »All the news that's fit to print«. Das hat Rudolf Augstein, der Gründer und langjährige Herausgeber des Spiegel, für sich so übersetzt. »Sagen, was ist, nichts als die Wahrheit.« Tja, Tempi passati. Die Medienwelt von Rudolf Augstein gibt es nicht mehr. Der Ökonom James Hamilton hat in seinem Buch die neuen Regeln des Business, des Medienbusiness beschrieben. All the news that's fit to sell. Alle Nachrichten, die es verdient haben, verkauft zu werden. Der Stern zum Beispiel erklärt Donald Trump zum neuen Adolf Hitler und Giorgia Meloni aus Italien zur gefährlichsten Frau Europas. Die Frau, die sich dann mit Donald Trump überwarf und nun mit Friedrich Merz auf so harmonische Weise kooperiert. Na gut, nicht jede Titelzeile kann ein Treffer sein. Der Spiegel kopiert trotzdem die Mechanik. Ulrich Siegmund, bisher ein Nobody aus Tangermünde und jetzt der AfD-Spitzenkandidat aus Sachsen-Anhalt, wird in dieser Woche vom Spiegel-Cover zum gefährlichsten Mann Deutschlands gekürt. Siegmund umgibt sich mit Männern, deren politische Biografien tief in die neonazistische Szene reichen. Er führt einen Landesverband, den der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem einstuft. Aber es geht nicht nur um seine Kontakte, sondern auch um seine eigenen Meinungen. Der Spiegel schreibt hierzu, Remigration, ein rechtsextremer Kampfbegriff, bezeichnet er als Selbstverständlichkeit und das Gebot der Stunde. Zitat Ende. Der Mann, der als Selbstständiger einst gendersensitive Düfte, so hieß das, an Fitnessstudios verkauft hat, der kann kurz vor der Landtagswahl sein Glück kaum fassen. Wer braucht denn da jetzt noch Auftritte bei YouTubern, um bekannt zu werden, wenn der Spiegel mit seiner hohen Auflage so in die Vollen geht? Warum die Medien sich auf dieses Spiel einlassen, das weiß James Hamilton. Das Stichwort hierzu lautet Rational Ignorance. Das bedeutet übersetzt das absichtliche Ignorieren. Und das auch noch, weil es rational ist. Also der Ökonom und Philosoph Hamilton schreibt in seinem Buch, dass die Medien nur auf eine Nachfrage im Lesermarkt reagieren, eben diese Rational Ignorance. Denn der Leser und TV-Zuschauer will es oft gar nicht so genau wissen. Komplexität nervt ihn. Der eigene Einfluss auf die großen Probleme der eigenen Zeit ist ja, wie wir alle wissen, nicht so groß. Also warum soll ich mich in diese Steuerrenten ökologischen Fragen so genau eigentlich einlesen?
Friedrich Merz hatte ja schon im vergangenen Sommer angekündigt, dass erste Arbeitsergebnisse der Regierung bei der Bevölkerung ankommen würden. Das passierte aber nicht.
Jeder fünfte Mensch in Deutschland ist von Armut bedroht.
Trockenheit und Niedrigwasser setzen weiter dem zweitgrößten Fluss Europas zu.
Und mit hinein spielt hier die Confirmation Bias, zu Deutsch der Bestätigungsfehler, der ja in dem Fall gar kein Fehler ist, sondern der es mir bequem macht. Alles, was die eigene Meinung bestätigt, ist richtig. Alles, was ihr widerspricht, ist falsch. Wer als Medium, also seine Leser, Hörer, Zuhörer, nur mit ihrer Meinung füttert, tja, der wird mit Reichweite belohnt. Der macht's den Lesern und Hörern nämlich leicht. Dafür muss die Wahrheit natürlich dann ein bisschen verbogen werden und die Komplexität durch Banalisierung und manchmal auch Fiktionalisierung eliminiert werden. Oder um es diplomatischer auszudrücken, in den richtigen Rahmen muss das alles gesetzt werden. Framing nennt man das. Ein und derselbe Sachverhalt, völlig verschieden, kann er erzählt werden. Steuererhöhung ist entweder Gerechtigkeit oder aber sehr ungerecht, die Enteignung der Leistungsträger. Der Rahmen entscheidet über die Reaktion. Und dann gibt es noch eine entscheidende Zutat. Angst nämlich. Angst ist der zuverlässigste Verkäufer im Mediengeschäft. Deshalb Angst aktiviert, der gefährlichste Mann Deutschlands. Der Säbelzahntiger vor meiner Nase ist eben wichtiger als die Ergebnisse der Rentenkommission. Und deswegen klingt der gefährlichste Mann Deutschlands so viel besser als der Spitzenkandidat für die Landtagswahl eines Bundeslandes mit ungefähr der Hälfte der Einwohnerzahl von Berlin. Meister in den Disziplinen Framing und Angst ist der Sender Fox News. Migration, Migration und der angebliche Wahlbetrug seit 2021 hier in Dauerschleife zu besichtigen. Nach der verlorenen Wahl gab es für Trump nur eine Erklärung. Die Wahlmaschinen des Herstellers Dominion waren manipuliert.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Beweise wurden nie gefunden, aber das hielt den Haussender von Trump, Fox News, nicht davon ab, das Narrativ der unfairen Wahl zu verbreiten. Tucker Carlson damals.
The 2020 presidential election was not fair. No honest person would claim that it was fair. On many levels, the system was rigged against one candidate and in favor of another. And it was rigged in ways that were not hidden from view. We all saw it happen. The media openly colluded with the Democratic nominees.
Dominion klagte gegen diese Darstellung. Und im Prozess wurde klar, bei Fox News wussten viele der Moderatoren, auch Tucker Carlson, dass die gestohlene Wahl ein kompletter Unsinn war und dass Trumps Anwältin Sidney Powell eine Lügnerin war.
Fox star Tucker Carlson wrote to his producer about that Trump lawyer days after the election. Sidney Powell is lying. Host Laura Ingraham took Carlson and Sean Hannity. Sidney Powell is a bit nuts. Sorry, but she is.
Aber man wusste eben auch, dass dieses schöne Thema vom Wahlbetrug bei den Zuschauern besonders gut ankam. Die Wahrheit wiederum hätte ein Abweichen der Zuschauer in Richtung noch radikalerer Sender betrieben und fiel damit der Quote zum Opfer. Sein Framing musste der Sender allerdings teuer bezahlen. 787 Millionen Dollar gingen an Dominion Voting Systems, den Hersteller dieser Wahlautomaten. Denn der Automatenhersteller konnte vor Gericht seine Unschuld beweisen und gewann auf ganzer Linie. Die Trumpsche Wahlbetrugsgeschichte ist damit als Erfindung entlarvt. Und die Fox-Mannschaft, die Fox-News-Mannschaft lernte, was passiert, wenn die Fakten mit dem verkauften Medienprodukt nicht einmal mehr in Sichtweite zueinander sich befinden. Fazit: Der Spiegel ist auf dem Weg, ein deutsches, ein linkes Fox News zu werden. In Amerika wird die Wahrheit verfälscht, in Hamburg nur ein bisschen verformt. Aber das reicht als Unterschied auf Dauer nicht aus. Nachdem ich selbst 20 Jahre an diversen Spiegelkonferenzen teilgenommen habe, wünsche ich mir, dass heute, wenn das aktuelle Heft mit dem gefährlichsten Mann Deutschlands besprochen wird, dass wenigstens einer oder eine aufsteht und sagt, liebe Freunde, bis hierher und nicht weiter. Traut euch. Oder um es mit Willy Brandt zu sagen, Journalismus kann abdanken, wenn er harmlos wird. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich habe mit INSA-Chef Hermann Binkert über die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gesprochen und über die jüngsten Beliebtheitsrankings.
Wenn Friedrich Merz jetzt in Berlin über die Spree liefe, würden die Leute nicht sagen, wunderbar, der kann über Wasser laufen, sondern sie würden sagen, der kann nicht mal schwimmen.
Und wir nehmen heute Morgen nochmal Abschied von Bonnie Tyler, die so viele Menschen zu ihrer Beerdigung gelockt hat. Die Wahl in Sachsen-Anhalt, sie ist nicht mehr weit weg, die letzten 3 Wochen Wahlkampf stehen bevor. Und einer, der steht in den Umfragen ganz weit oben auf der Skala, Ulrich Siegmund, eben der gefährlichste Mann Deutschlands, laut Spiegel. Die Fragen und Themen, die die Wähler umtreiben, die dürften auf der Hand liegen. Inflation, Altersarmut, Pflegenotstand, demografischer Wandel und ja, auch die Migration. Passende Antworten auf diese großen Fragen müssen die Parteien bieten, sonst werden sie nicht gewählt. Was genau ist derzeit die Stimmung im Lande? Was ist der Befund der Demoskopen? Das will ich jetzt von Hermann Binkert wissen, Gründer und Geschäftsführer des Markt- und Sozialforschungsinstituts INSA. Binkert ist zudem ehemaliger Staatssekretär in der Thüringer Staatskanzlei, also er kennt den Politikbetrieb von außen und von innen. Das Meinungsforschungsinstitut INSA kennen Sie, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, von der wöchentlichen Sonntagsfrage, die immer in der Bild-Zeitung und auch in der Bild am Sonntag abgedruckt werden. Tja, also, dann hören wir doch mal zu, was dieser Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Hermann Binkert.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Sie vermessen ja nun in regelmäßigen Abständen die Beliebtheit von Politikern, auch die Chancen der politischen Parteien. Sagen Sie uns, wer liegt Stand heute Morgen, Montagmorgen, wer liegt vorn in Sachsen-Anhalt?
Der beliebteste Politiker in Sachsen-Anhalt ist Ulrich Siegmund und er ist nicht nur der beliebteste, er ist auch derjenige, von dem die Sachsen-Anhaltiner erwarten, dass er der zukünftige Ministerpräsident wird.
Was sind die Zutaten eines solchen Profils? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja, die AfD liegt überall nicht schlecht in den Umfragen, aber dass ein solcher Mensch bis dahin unbekannt so weit vorn liegt. Was würden Sie sagen? Ihr Institut selber sitzt in Erfurt, richtig?
Ja.
Ja, das heißt, Sie sind nicht weit weg vom Geschehen. Sie sitzen in Thüringen, sind nicht weit weg von Sachsen-Anhalt. Was sind die Zutaten für Herrn Siegmund, dass er das geschafft hat?
Es ist die Unzufriedenheit mit der Regierungskoalition in Berlin. Und es ist letztlich auch der Verbrauch jetzt der Regierung in Sachsen-Anhalt. Also Sie haben eine Situation, wo ja die aktuelle Koalition, die Deutschlandkoalition von CDU, SPD, FDP, bei Weitem keine Mehrheit mehr hat. Die FDP sieht im Moment so aus, dass sie gar nicht mehr in den Landtag kommt. Und auch der Ministerpräsident Schulze hat nicht die Popularität, die sein Vorgänger Hasselhoff hatte.
Gut, aber was könnten die Parteien tun? Was könnten CDU und SPD tun, um jetzt im Schlussspurt doch nochmal Boden gegenüber der AfD gut zu machen? Gibt es da noch ein Thema? Gibt es da noch was, wo Sie sagen, das hat bislang noch gar keiner gesehen, aber wir spüren das in unseren Umfragen?
Die Themen sind ja bekannt, die sind allen bekannt. Also das ist das Thema Inflation, Wirtschaft, das ist das Thema Migration. Und wenn dazu keine Antworten geliefert werden, das ist, ich glaube nicht, dass man da auf die letzten Meter noch viel erreichen kann. Selbstverständlich muss man schauen, dass man die eigenen Leute motiviert. Herr Schulze hat im Blick auf die Rentenproblematik den Nerv insofern getroffen, dass die Mehrheit der Menschen in Sachsen-Anhalt wie bundesweit dagegen sind, dass man die Rente mit 63 diese Möglichkeit abschafft. Trotzdem wird es ihm nicht helfen, weil die CDU dadurch ja noch mehr als zerstrittene Partei dasteht und man Streit in Parteien eigentlich nie gut findet.
Gut, der Friedrich Merz kann hier offenbar keinen Beitrag leisten in Sachsen-Anhalt, denn er ist bei Ihnen in einer gemessenen Rekordunzufriedenheit. Sie haben gemessen, knapp 80% sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Das, ehrlich gesagt, gab es ja so noch nie. Kein Kanzlerbonus. Warum ist das so?
Also Friedrich Merz ist ein absolut unbeliebter Bundeskanzler. Sein Kabinett ist absolut unbeliebt. Die Gründe dafür sind zum großen Teil ja hausgemacht. Also er hat Wahlkampfversprechen gemacht, die er in einem Ausmaß gebrochen hat, dass, ja, dafür gibt es fast auch kein Beispiel. Und er hat, das ist jetzt fast eine Kritik am Handwerk, man sagt, handwerkliche Fehler gemacht. Das ist fast eine Verbanalisierung dessen, was passiert ist. Die Leute trauen ihm nicht mehr zu, dass er da eine Trendwende hinbekommt, dass er eine Politik aus einem Guss hinbekommt. Und insofern, glaube ich, ist das für die Union wirklich ein Kanzlermalus, den Friedrich Merz im Moment darstellt.
Aber hat das was mit Inhalten? Sie sagen Kabinettsumbildung und die hohe Verschuldung. Er hat das Gegenteil versprochen, schon klar. Aber was hat das mit seinem Charakter zu tun, mit Dingen, die überhaupt beeinflussen und ändern kann? Oder mögen ihn die Leute nicht, lehnen die seine Persönlichkeit ab?
Also wir fragen ja immer im Politiker-Ranking, welche Haltung man zu den abgefragten Politikern hat. Eine positive Haltung, negative Haltung. Da haben über 2/3 eine negative Haltung zum Bundeskanzler. Er ist auf Platz 20
mit 5 Punkten Abstand zur Wirtschaftsministerin. Das ist eine Sache so dramatisch schlecht. War nicht mal Frau Lamprecht, als sie Verteidigungsministerin war.
Aber warum ist das so? Das ist ja die spannende Frage. Warum ist das so in allen Umfragen? Und was hat das mit seinem Charakter zu tun?
Dass man eine Arroganz unterstellen kann, dass er das, was er macht, nicht so erklärt, wie man das eigentlich machen müsste. Also kommunikativ ist da noch viel Luft nach oben. Und ich glaube halt nicht, dass er das am Ende auch so schaffen würde. Ja, also wenn Friedrich Merz jetzt in Berlin über die Spree liefe, würden die Leute nicht sagen, wunderbar, der kann über Wasser laufen, sondern sie würden sagen, der kann nicht mal schwimmen. Und so ist eine Situation, wo ich nicht glaube oder nicht sehe, wie er das nochmal drehen will.
Das heißt, die Messe, sagen Sie, als Demoskop ist für ihn gesungen.
Ja, es müsste ein Wunder passieren.
Warum, Herr Binkert, funktioniert die Kampagne Deutschland steht auf gegen rechts nicht? Oder nicht so jedenfalls, dass die Parteien der Mitte, die sich ja jetzt selbst so immer bezeichnen, gar nicht mehr als Gegner sehen, sondern schon als Wagenburg-Formation auftreten? Warum funktioniert das beim Wähler offenbar nicht ausweislich der Umfragen?
Weil meines Erachtens die, auch aus der Wissenschaft, die immer davor gewarnt haben, mit einer Art Brandmauer die AfD auf die Seite zu stellen, letztlich dazu beigetragen haben, dass die AfD stärker wurde. Ich fand die Argumentation von Professor Rodder mit diesen roten Linien immer viel vernünftiger. Gut, man ist dem nicht gefolgt. Also das an Inhalten festzumachen und nicht eine pauschale Ausgrenzung, sondern inhaltliche Abgrenzung.
Das schiene Ihnen auch sinnvoll. Da sagen Sie, da würden die Deutschen auch eher mitgehen. Das würde die Chancen erhöhen.
Also grundsätzlich muss man ja sehen, dass ein Teil der Bevölkerung, etwa ein Drittel, sich selber politisch rechts der Mitte verortet. Das ist das typische Feld, wo früher die Union gesagt hat, wir sind die wichtigste Partei, die stärkste Partei im Spektrum rechts der Mitte. Also wir haben festgestellt, dass vor 5 Jahren es noch so war, dass nur jeder Fünfte sich selbst als politisch rechts der Mitte verortet hat. Und jetzt sind es so um die 30%. Da hat sich also was verändert. Also Leute, die früher gesagt haben, nö, also ich bin vielleicht links oder Mitte, sagen, jetzt verorte ich mich selber rechts der Mitte. Das mag auch daher zusammenkommen, dass da Zuschreibungen einfach übernommen werden und man sagt, gut, also wenn das halt jetzt rechts ist, dann bin ich es halt auch. Ich glaube, dass sowieso diese Gesäßgeografie des vorletzten Jahrhunderts jetzt nicht wirklich trägt.
Das heißt, die Leute haben auch gegenüber den Interviewern weniger Scheu, sich so einzuordnen.
Ja, genau. Also, oder sie ordnen sich so ein, ja.
Das heißt, und auch keine Scheu, Frau Weidel oder wen auch immer zu benennen. Wo steht Björn Höcke eigentlich in Ihrem Ranking?
Der ist gar nicht im Ranking drin. Wir haben von der AfD nur Frau Weidel und Herrn Kupala. Frau Weidel ist in der ersten Hälfte, Herr Kupala in der zweiten.
Ja, und dann aber überraschend bei Ihnen, fast bei allen Instituten liegt ein Politiker vorn, der ist weder rechts noch links der Mitte, der ist genau in der Mitte, Boris Pistorius, auch bei Ihnen, seitdem Sie messen, auf Platz 1 der beliebteste Politiker, ein Sozialdemokrat. Wie passt das dann zusammen eigentlich?
Also Boris Pistorius ist der beliebteste Politiker des Kabinetts, der beliebteste im Ranking. Es war beim Wechsel von Frau Lamprecht zu Herrn Pistorius. Frau Lamprecht war auf Platz 20 des Politiker-Rankings. Die Ampelkoalition oder Herr Scholz hat Herrn Pistorius ein und Frau Lamprecht ausgewechselt. Und Herr Pistorius kam sofort auf Platz 1 und blieb das bis jetzt. Das wird daran liegen, dass die Leute sagen, wir können gegen den jetzt nichts Schlimmes sagen. Der ist einer, wo wir eine positive Haltung zu haben, zumindest mehrheitlich, und sieht aus wie ein Politiker, spricht wie ein Politiker, da hält man sich mehr dran. Das Interessante ist ja, dass die Politiker, das muss man vielleicht auch darauf hinweisen, die nach Pistorius kommen, alles Landespolitiker sind, die nächsten 4. Das sind die 4 Ministerpräsidenten, Özdemir, Wüst, Frau Schwesig und Söder. Die kommen nach Pistorius. Also die Mitglieder des Bundeskabinetts, 2/3 der Mitglieder des Bundeskabinetts, die wir abfragen, sind in der zweiten Hälfte. und nur Pistorius und Dobrindt sind in der ersten Hälfte des Politiker-Rankings.
Aber was ist das wert, dieses Ranking? Fragt man sich auch bei der SPD. Also was würde passieren, wenn man Pistorius jetzt wirklich nach vorne stellt? Kanzlerkandidat Boris Pistorius. Würde das dann einen Erdrutschsieg und die guten alten Ergebnisse für die SPD wiederbringen?
Also Platz 1 auf dem Politiker-Ranking heißt ja nicht, dass man nur Freunde hat. Und Herr Pistorius würde nur dann auch reüssieren für die SPD, wenn man feststellen würde, dass das inhaltlich passt. Also er müsste das, was Steinbrück, glaube ich, sagte, er bräuchte die entsprechende Beinfreiheit, um auch seine Inhalte dann durchzusetzen und dass es da nicht diesen Konflikt gibt. Aber selbstverständlich, Pistorius wäre für die SPD hilfreicher als Frau Baas und Herr Dingenbeil.
Vielen Dank, Herr Binkert, für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Schöne Grüße nach Berlin.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass wir uns nicht nur bei der Sängerin Bonnie Tyler für ihre Musik bedanken müssen, sondern auch bei ihrer Tante. Denn Bonnie Tyler war eine der Pop-Rock-Ikonen der 70er, auch noch der 80er Jahre mit dem Look ihrer Zeit, Lederjacke, lockiges, nach oben toupiertes Haar, dunkel geschminkte Augen und dann diese einmalig rauchige Stimme. Die Sängerin wuchs mit 5 Geschwistern in einer Arbeiterfamilie auf. 1969 nahm sie dann die Tante mit zu einem Gesangswettbewerb in den lokalen Rugby-Club. Die junge Bonnie war damals 17 Jahre und sie belegte den 2. Platz und gewann sogar ein kleines Preisgeld, nämlich 1 britisches Pfund, damals 8,85 Mark und heute 4,50 Euro. Tja, sie ist dann den Rest ihres Lebens zu deutlich höheren Gagen aufgetreten, Gott sei Dank. Einige Hits sind im Gedächtnis geblieben, Lost in France, It's a Heartache, Have You Ever Seen the Rain zum Beispiel. Über 100 Millionen Tonträger hat sie verkauft. Leider ist sie im vergangenen Monat verstorben, mit 75 Jahren. Doch, obwohl die richtig großen Hits schon Jahrzehnte zurückliegen, war Bonnie offenbar bei ihren Anhängern extremst beliebt. Tausende applaudierende Fans sind vorgestern in einem Trauerzug durch Mumbles gezogen, einer kleinen walisischen Gemeinde. Nicht nur Nachbarn, Freunde, Familie war da, auch die Fans, manche tausende Kilometer angereist, um sich von ihrer Ikone und vielleicht auch von ihrer großen eigenen Zeit zu verabschieden.
I flew in from New York City. I live in Manhattan, and I'm here because I'm one of the biggest Bonnie Tyler fans. I've been a Bonnie Tyler fan since 1978.
Ihre Fans und ja auch Bonnie Tyler selbst sollten sich bei ihrer Tante bedanken, denn die ist ja schon da, wo Bonnie jetzt auch ist. Ich wünsche Ihnen keinen verlorenen Start in diese neue Woche, sondern einen musikalisch beschwingten Start. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.